Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen wieder bei einer neuen Folge hier bei uns bei Undrafted. Bei mir stürmt es und es ist Gewitter, aber wir sind trotzdem für euch da. Genau, und ich habe mal wieder eine ganz klassische Einstiegsfrage mitgebracht. Und zwar, Finn und Tom, möchte ich von euch heute mal wissen, welches von allen Stadien in der NFL ist das älteste? Umbaumaßnahmen jetzt nicht mit einberechnet. Also welches Stadion ist als allererstes auf den Punkt gesetzt worden, wo es jetzt steht?
Also ich bin entweder bei Soldier Field oder Lambeau, aber Lambeau wüsste ich, glaube ich, eigentlich. Jetzt aus dem Kopf direkt würde ich Soldier Field sagen. Was sagst du, Finn?
Ja, Lambeau war auch mein erster Gedanke, aber das hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt du nicht wüsstest.
Ich meine nicht, dass es ist.
Ich glaube auch nicht, auch wenn das auch schon ziemlich alt und auch ja traditionswürdig ist. Welches Stadion könnte denn dringend mal irgendwie eine Erneuerung gebrauchen?
Vielleicht noch jetzt als kleiner Hint, zwischen Lambeau und dem ältesten Stadion liegen über 30 Jahre.
Alter, Junge. Ey.
Aber ist das ein Stadion, alt ist, oder ist es schon umgebaut worden und mittlerweile sieht es frisch aus?
Ich habe ja gesagt, Umbaumaßnahmen nicht mit einberechnet.
Ja, dann sage ich, keine Ahnung, MetLife oder so, vielleicht ist das ja alt.
Das kann wohl sein.
Einigt ihr euch jetzt auf MetLife oder bleibst du bei Soldier Field, Tom?
Ich finde Soldier Field ist eigentlich ein relativ guter Guess. So. Man weiß aber halt echt nicht, wenn die jetzt neu umgebaut wurden und auf demselben Fleck stehen halt, die sehen dann halt eher mega neu aus und du hast keine Ahnung, wie alt das Ding eigentlich schon ist. Ich bleibe einfach bei Soldier Field.
Finn, zu MetLife, das MetLife Stadium ist, glaube ich, 2010 da erst niegelnagelneu hingesetzt
worden. Ist das so? Ja gut, dann tut's mir leid.
Die Giants haben unter anderem davor im Stadion, also in der Zeit, wo dieses Stadion, was jetzt richtig ist, gebaut wurde, haben die Giants noch im Yankee Stadium gespielt tatsächlich.
Ach ja, stimmt.
So, ja, aber gut, das älteste Stadion, Tom, du hast tatsächlich recht, ist das Soldier Field, das reine NFL-Stadion. 1924. Und ich dachte nämlich, als Finn angesetzt hat, von wegen, ja, ich habe genau gedacht, wie du, dachte ich, boah, geil, Premiere, endlich haben sie es mal zusammen richtig. Und da hat Finn sich noch umentschieden. Bonuspunkt kriegt ihr von mir, wenn ihr mir sagen könnt, in welchem Jahr das aktuellste Stadion eures Teams gebaut wurde. Ist für Finn natürlich ein bisschen einfacher als für Tom.
Wann das zu Ende gestellt wurde, meinst du?
Eröffnung war.
Vikings 2016. Eröffnung.
Ja, nee, dann sage ich das jetzt nicht, wenn du es jetzt schon so schnell gesagt hast, ist richtig.
Ja, du hast doch vorhin schon eine Zahl gesagt bei mir. Ich hab's nur vergessen, welche Zahl das war.
Ich habe gesagt, es ist über 30 Jahre, das kann alles sein.
Okay, in welchem Jahr war das Soldier Field nochmal, was hast du gesagt?
1924.
Dann gehe ich mit. Boah, schwer. Ja, ist ja jetzt einfach irgendeine random Zahl, knapp über 30 dann. Ich nehme 1957.
Fast 1956.
Ja, okay. Ein Jahr vorbei.
Und Denver war 2001. Nochmal schön am Anfang, wie immer, ein bisschen kleines Fun-Fact-Wissen für euch. Und auch vielleicht für die Fans eurer Teams da draußen. So. Machen wir mal weiter mit einem Mann, einem Defensive Tackle, über den wir auch vor 3 Wochen, meine ich, gesprochen haben, mit Akeem Hicks, wo wir so ein bisschen versucht haben einzuschätzen, wo er hingehen könnte. Und ich sag's mal so, wir haben alle grandios daneben gegriffen. Ich glaube, so das, was am häufigsten genannt wurde, war eine Rückkehr zu den Bears oder die Cowboys. Und das ist es beides nicht geworden, denn Akeem Hicks hat ein neues Team gefunden, aber es hat ihn nach Florida gezogen, zu den Tampa Bay Buccaneers und Tom Brady. Für ein Jahr hat er da einen Vertrag unterschrieben, maximal 10 Millionen. Eure Gedanken gerne zu diesem Deal.
Ja, also erstmal ist mir eigentlich egal, wo der hingegangen ist. Hauptsache, er ist raus aus der NFC North von den Bears. Weil
was ja schon mal für die Qualität des Spielers spricht.
Richtig. Ich finde, Akeem Hicks ist ein sehr, sehr guter Defensive Tackle, besonders im Run-Stopping. Also Pass-Rush ist solide bei ihm, aber er ist halt ein sehr, sehr guter Run-Stopper. Und ich glaube, ich habe es damals auch schon angesprochen, Dalvin Cook wird sich freuen, dass der Kollege jetzt nicht mehr zweimal im Jahr auf ihn trifft, weil die Duelle waren immer ziemlich ekelhaft, weil Akeem Hicks halt immer. Also eigentlich hatte Akeem Hicks immer gute Spiele gegen die Vikings und andersherum hatte Dalvin Cook nie gute Spiele gegen die Bears, wegen auch unter anderem Akeem Hicks. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass er jetzt weg ist und für die Bucks auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal. Besonders in Kombination mit Vita Vea, glaube ich, könnte das eine sehr, sehr unfaire Interior Defensive Line sein.
Ja, also auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass er aus der NFC raus ist. Also aus der NFC North schließe ich mich mal direkt Finn an. Du hast noch nichts gesagt. Also ich meine, was wir vorhin gesagt haben, ist es ein Jahr 10 Millionen oder bis zu 10 Millionen, richtig?
Mhm. Genau.
Ja, also das ist. Also ich habe erst gedacht, das könnte ein bisschen viel sein, aber ich habe hier gerade nochmal seine Stats aufgerufen. Ist schon gerechtfertigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ein bisschen da mitschwingt, ist, er ist ein bisschen injury-prone. Also in den letzten 3 Jahren hatte er nur ein Jahr wirklich die ganze Saison durchspielen können. Im Jahr 2019 hat er nur 5 Spiele gemacht, im letzten Jahr 9 Spiele. Im Jahr 2019 dann nur 18% der Snaps gesehen und im Jahr 2021 nur 28% der Snaps gesehen. Das ist ein bisschen sehr injury-prone, würde ich sagen. Dennoch, wenn er auf dem Platz steht, zeigt er immer gute Leistung und ja, ist jetzt 32 Jahre alt für ein Jahr bis ab zu 10 Millionen. Das kann man auf jeden Fall machen, wenn man die Buccaneers ist. Und er wird die auf jeden Fall verstärken.
Ja, und du musst ja sehen, diese 10 Millionen, wie es so oft ist, zahlst du ihm ja wirklich nur, wenn der absolut die Hütte abreißt und du in den Super Bowl kommst und das Ding gewinnst. Und ich denke mal, dann ist es dir auch wert, dafür 10 Millionen auf den Tisch zu legen, insgesamt übers Jahr verteilt. Man muss natürlich sagen, auf der anderen Seite sorgt das jetzt natürlich dafür, dass ein Dorme-Kin Su definitiv auf den freien Markt kommen wird. Wo ja ganz lange nicht klar war, geht er zurück zu den Buccaneers oder geht er auf den freien Markt. Ich wäre ja für eine Rückkehr zu Detroit, wo er ursprünglich mal angefangen hat. Würde, glaube ich, zu Dan Campbell sehr gut passen. Auch wenn ihr zwar das nicht wollt, aber zu diesem Dirty-Spielen. Ich erinnere mich dann noch an die Szene, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, aber wo er dem Quarterback, nachdem er ihn gesackt hat, nochmal richtig schön mit dem Fuß aufs Schienbein getreten ist, sich da rausgedrückt hat sozusagen. Also das ist schon auf jeden Fall ein ganz böses Kind auf dem Platz da. Und ich persönlich denke, er würde zu Detroit gut passen. Es gibt aber auch noch andere Teams, Dallas vielleicht, ist noch so, wo er vielleicht die auch Defensive Tackle suchen. Oder auch Chicago, die jetzt, wie gesagt, Hicks verloren haben. Auch nach einem neuen Defensive Tackle suchen, also da sind einige Möglichkeiten offen. Ich mache jetzt gar keine irgendwie konkrete Überleitung oder so, weil ich glaube, alles, was ich jetzt an Überleitung machen würde, wer würde dem nicht gerecht werden. Es ist wieder mal, es ist das zweite Mal in diesem Podcast, dass wir über einen tragischen Todesfall sprechen müssen, nochmal kurz. Ehemalige Vikings Corner und zuletzt bei den Arizona Cardinals unter Vertrag Jeff Gladney. Ist in Texas, war es glaube ich, bei einem Autounfall mit Mitte 20 leider tragisch verstorben. Ich denke mal, wir brauchen da jetzt nicht groß drüber reden, weil alles, wo wir jetzt drüber reden würden, wäre nur fast schon sensationsgesteuert und wir sind keine Adam Schefters da draußen. Man kann einfach sagen, dass es ultra tragisch ist, denke ich mal. Und unabhängig davon, ob es ein guter Spieler war oder nicht, dass er viel zu früh von uns geht und dass unsere Gedanken mit der Familie sind und wir denen viel Kraft wünschen. Habt ihr dazu noch was hinzuzufügen?
Nein. Nichts hinzuzufügen. Rest in peace.
Auf jeden Fall. So. Für alle unter unseren Zuhörern oder auch vielleicht für uns drei, die den einen oder anderen Trip in Erwägung ziehen im Herbst zu den London-Spielen oder auch zum Deutschlandspiel, wenn man denn zu den Glücklichen gehört, die eine Karte erwerben können. Das Interesse ist da ja enorm. Gab es Neuigkeiten? Ich glaube sogar gestern war das, ganz frisch. Tom, willst du uns da mal aufklären?
Genau, also die NFL hat herausgegeben, ab wann es die Tickets gibt für das Spiel in München und für zwei Spiele in London. Dabei handelt es sich dann um die Spiele im Tottenham Stadium. Und zwar gehen die Tickets für das Deutschlandspiel am 19. Juli um 10 Uhr auf den Markt. Dabei wurde noch geschrieben, dass, also es stand kleingedruckt irgendwo, pro Person können 6 Tickets gekauft werden, was ich relativ viel finde, wenn man mal bedenkt, wie groß der Ansturm da wirklich sein sollte. Hätte ich vielleicht ein bisschen runtergeschraubt. Und für die Spiele Vikings at Saints und Giants at Packers gehen die Tickets eine Woche später auf den Markt. Das ist der 26. Juli und dann ist es 11 Uhr in Deutschland, weil das Spiel ja in London stattfindet, eine Stunde später für uns. Was man da sagen muss, ist, dass die Tickets in München und in London beides, ich sag mal, ungefähr gleich viel Geld kostet oder kosten werden. In Deutschland ist es ein bisschen teurer in den höheren Kategorien und in London ist es ein bisschen teurer in den niedrigen Kategorien. In Deutschland werden die Tickets von 62,50 Euro bis 155 Euro kosten. Was man aber definitiv bezahlen kann, 155 Euro direkt an der Mittellinie in der ersten Kategorie, ist wirklich nicht viel Geld für sowas. Vor allem ist ja für viele auch ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Und in London sieht das nicht anders aus. Da können sogar Tickets erworben werden für beide Spiele, quasi eine Dauerkarte für zwei Spiele dann. Und ja, das sind die Neuigkeiten, die es dazu gibt.
Ja, also ich finde... ich finde, bei dem London-Game, da wusste man ja schon, wie die kosten ungefähr. Aber ich finde gerade die München-Tickets verhältnismäßig günstig, was es nicht zwingend leichter macht, an eine Karte zu kommen, wenn man Interesse daran hat.
Unbedingt, absolut. Unbedingt. Und das Stadion wird ja auch wahrscheinlich wieder voll sein mit lauter Leuten. Haben wir ja, glaube ich, vor zwei Folgen, habe ich mich da, glaube ich, schon mal drüber ausgelassen, die da vielleicht nicht sein sollten, ohne das Böse zu meinen. Aber gut. Es ist immer noch ein Business und es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen, was ihr zu den Tickets gesagt habt. Außer, dass ich dir vollkommen recht gebe, euch beiden vollkommen recht gebe, wenn du überlegst, Mittellinie, Super Bowl, zahlst du fast 2 Millionen, hast du, glaube ich, beim letzten Super Bowl für so ein Ticket bezahlt. Genau in der Mitte der Haupttribüne. Also dagegen ist 155 Euro ja fast schon wie 1 Euro Schokobonbons bei Aldi. Also das dagegen wirklich geschenkt.
Ja, was sagst du denn dazu, dass es 6 Tickets pro Person gibt? Also ich finde, das schneidet ganz vielen Leuten ins Bein in Deutschland.
Ja, das wird dafür sorgen, dass halt viele gar nicht erst in diesen Punkt kommen, dass die sich überhaupt Tickets holen können. Also musst ja gefühlt wirklich, wenn du es wirklich darauf anlegst, also ich kann ehrlich sagen, ich werde es gar nicht erst versuchen. Weil es wird, denke ich mal, überhaupt nicht. Und wenn, bin ich vielleicht das der Truppe, die mit der ich überlegt hatte, dahin zu fahren, der Einzige, der an eine kriegt, und das ist dann auch kacke, weil der dann an 6 Karten kommt und wir sind mehr als 6 Leute, also von daher habe ich das mir für das erste Jahr auf jeden Fall erstmal aus dem Kopf gestrichen, konzentriere mich vielleicht eher darauf, für die Broncos in Wembley was zu kriegen, wobei ich auch da noch nicht mal sicher sagen kann, ob das bei mir zeitlich mit Arbeiten und so hinhaut, dass ich da überhaupt hin kann, aber versuchen werde ich es auf jeden Fall, und ich finde, es wird halt ganz vielen die Chance nehmen, überhaupt in dieses Kauffenster reinzukommen. Du musst ja wirklich wie bei Big Bang Theory in der berühmten Comic-Con-Kartenszene da sitzen und eigentlich die ganze Zeit mit so 5-6 Leuten die ganze Zeit auf Aktualisieren drücken und hoffen, dass einer von denen irgendwie durchkommt. Wird ja schon fast was haben von Tomorrowland-Tickets. Für alle, die das nicht kennen, riesengroßes DJ-Festival in den Niederlanden ist es, meine ich, und da sind die Karten so durchschnittlich nach 2 bis 3 Minuten alle restlos ausverkauft. Bei mehreren 100.000 Karten, die angeboten werden. Also das droht uns, denke ich mal, hier auch.
Also ich muss sagen, letztes Mal war das eigentlich ganz gut gelöst. Da gab es einfach eine Warteschlange. Da hat die NFL quasi alle Leute, die sich vorher da gemeldet haben und Interesse bekundet haben, haben dann eine Mail gekriegt von der NFL, die gesagt haben, ab der Uhrzeit könnt ihr auf die Seite gehen. Und dann gibt es eine Schlange quasi. Jeder kriegt eine Nummer. Und dann wird das wirklich nach und nach abgearbeitet. Und wenn man zu früh auf der Seite war, dann wurde man auch irgendwann rausgeschmissen. Und das haben die auch genauso in der Mail geschrieben, genauso ist es passiert und deswegen fand ich das an sich gar nicht so schlimm. Also das ist nicht unbedingt so, dass man wirklich die ganze Zeit aktualisieren muss. Man kann sich einfach in dieser Warteschlange aufhalten und dann sieht man auch, wie viele Leute noch vor einem dran sind und so weiter. Das einzige Ding ist dann werden einem Karten einfach vorgeschlagen. Die Kategorie kannst du nicht unbedingt selber angeben. Du nimmst halt einfach das, was du kriegst dann in dem Moment. So haben wir es zumindest letztes Mal gemacht. Und noch ein kleiner Nachtrag. Ich meine, das Tomorrowland ist in Belgien und nicht in Holland. Aber das ist ja nicht so ganz so schlimm.
Du, das kann sehr gut sein. Wir sind ja hier Gott sei Dank kein Musikpodcast, von daher kein Anspruch auf Korrektheit in dem Moment. Auch kein Anspruch auf Korrektheit. Hat jetzt dieser große Part zum Ende dieses, was heißt zum Ende, es wird jetzt zwar einige Zeit in Anspruch nehmen, aber das große Ding in diesem Podcast hat auch keinen Anspruch an Genauigkeit. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen way too early Predictions. Und damit meinen wir auch wirklich way, way too early, weil wir sind ja jetzt wirklich 3 Monate noch vor der Saison, es kann auch so viel passieren. Warum machen wir das? Natürlich, um euch auch so ein bisschen zu unterhalten und auf der anderen Seite, damit wir uns das im Januar zusammen angucken können, darauf reagieren können mit euch und uns zusammen richtig schön auslachen können für das, was wir uns hier zusammengeschustert haben. Wir haben unterschiedliche Kategorien. Jede Kategorie werde ich euch kurz vorstellen, wenn sie dran ist und ich werde dann Reihe nach abfragen, wer welchen Spieler da hat, wer noch was dazu sagen möchte, kann gerne noch was zu sagen, da aber natürlich die Regel, man kann allein schon mit dem Namen ziemlich auf die Klappe fallen und wenn man dann noch das noch ausschmückt, könnte man eventuell noch mehr auf die Klappe fallen. Nur der Hinweis an der Stelle. Man kann es auch komplett nailen und der absolute Gott sein, aber das Risiko bleibt, ne? Gut, die erste Kategorie, die wir haben, ist, wer Offensive Player of the Year wird. Ist relativ einfach zu verstehen. Also der beste Nicht-Rookie, auf der offensiven Seite des Balles, wer wird diesen Award, den es auch in echt gibt, eurer Meinung nach bekommen? Finn, dann Tom, dann sage ich meinen.
Also, es kann theoretisch auch ein Rookie sein, nur zum Verständnis. Es heißt nicht, dass es nicht ein Rookie sein darf. Ja, Offensive Player of the Year, da habe ich jetzt eine sehr obvious Person gewählt. Und zwar ist das Justin Jefferson. Hätte man sich vielleicht denken können im Vorhinein.
Es war so never. Klar, Alter. Es war so klar.
Never.
Ganz einfacher Grund. Letztes Jahr Cooper Kupp Offensive Player of the Year geworden. Bei den Rams mit Kevin O'Connell als Offensive Coordinator. O'Connell, die ist ja Head Coach bei den Vikings, wird die Plays callen und es wurde schon gesagt, dass oder man kann schon davon ausgehen, dass Jefferson die Rolle übernehmen soll bei den Vikings, die letztes Jahr Cooper Kupp bei den Rams übernommen hat. Und wir wissen alle, Jefferson jetzt schon Top 3 Receiver in der Liga. Von daher bin ich mir sicher, dass das auf jeden Fall der Offensive Player of the Year wird.
Vergiss da aber zwei Sachen nicht. Cooper Kupp war im Super Bowl zu dem Moment, als der Award vergeben wurde und Cooper Kupp hatte Matthew Stafford als Quarterback.
Ja, aber also die Playoffs, die zählen ja eh nicht in die Awards rein. Und ja, Cooper Kupp hat halt die Triple Crown gewonnen. Und ja, ja, Stafford, schön für Stafford, aber weil Jefferson hat Cousins, also.
Alles gut. Wir sehen es ja im Januar, wenn wir jetzt gerade hier sitzen und darauf reagieren. Tom, Offensive Player of the Year.
Ja, ich will dann nur noch kurz was zu sagen. Top 3 Receiver, okay. Und wenn jemand von den Rams kommt und sagt, Justin Jefferson soll die Rolle von Cooper Kupp übernehmen, das ist doch obvious, oder? Also wenn er das nicht sagt, ist doch Blödsinn. So, das muss er doch sagen.
Ja, natürlich muss er das sagen. Aber das ist ja auch, also das hoffen ja auch alle Vikings-Fans, dass er das macht.
Natürlich muss er das sagen.
Naja, also ich gehe jetzt mal in meinen Guess über. Letztes Jahr hat der Spieler, der quasi der beste Running Back war, den Titel nicht gewonnen. Deswegen sage ich, dieses Jahr gewinnst du einen Running Back. Und ich bin sowieso kein Fan davon, immer da einen Quarterback zu nehmen. Und der Running Back, der bei mir Offensive Player of the Year wird, war letztes Jahr eine ganze Zeit lang verletzt. Und das Jahr davor hat er so abgerissen. Und ich kann mir vorstellen, dass er, wenn er wiederkommt, noch genauso viele Snaps sieht wie vorher, weil das Receiving Core ist schlechter geworden. Der Quarterback ist immer noch derselbe, ist kein ich sag mal, kein Top-10-Quarterback in der Liga, vielleicht auch kein Top-15-Quarterback. Und deswegen wird bei mir Derrick Henry genauso eine Saison spielen wie vor 2 Jahren und Offensive Player of the Year.
Es ist aber auch die O-Line schlechter geworden.
Natürlich ist die O-Line schlechter geworden. Aber dennoch ist Derrick Henry ein absolutes fucking Beast.
Ja, alles gut. Jetzt bin ich dran und ich finde es schön, dass ich, jetzt muss ich mich selber auscallen, bin auch schon so eine linke Ratte. Ich mache mich gerade über Finn lustig, weil er einen Receiver aus seinem Team nimmt und habe einfach genau den gleichen Move gemacht.
Jerry Jubilee oder wen hast du jetzt
gesagt? Ja, natürlich.
Was? Ey, Leute.
Believe the hype. Jerry Judy hat mit Quarterbacks wie Drew Luck und Teddy Bridgewater krass geile Zahlen aufgelegt. Und jetzt hat er einfach fucking Russell Wilson. Ich sag euch, der wird so durch die Decke gehen, dass das honoriert wird mit Offensive Player of the Year. Hab ich jetzt hier in diesem Podcast gesagt. 1.6. 16.04 Uhr. Tim Ottenberg hat's gesagt. Ihr könnt mir dann im Januar dann dafür gratulieren. So.
Also, ich bin ehrlich, den Jefferson-Call finde ich gar nicht mal so absurd. Aber den Judy Call, da, also, den hätte ich jetzt nicht
gemacht. Eure beiden JJs sind nicht mal in Top 5.
Was?
Gewinn erstmal zwei Spiele gegen Detroit, sage ich.
Das wird passieren. Ich finde es gut, dass wir die Stimmung hier, die Stimmung wissen, die ist jetzt schon aufgeheizt, das gefällt mir.
Die ist richtig aufgeheizt, so muss das ja auch. So, ich würde dann gleich einfach im Snack-Format weitermachen mit meinem Defensive Player of the Year. Ist, glaube ich, jetzt sogar ein bisschen deutlich realistischer als der Jerry Judy Case. Klar, ich bin hier vollkommen bei euch, der Jerry Judy Case, ich bin einfach ein Träumer gerade, aber man muss ja auch mal ein bisschen träumen dürfen. Und ich durfte lange nicht mehr träumen als Broncos-Fan, also denke ich mal, haben alle Broncos-Fans sich das auch verdient zu träumen. Mein Defensive Player of the Year ist jemand, der jahrelang aussah, als würde er der krasseste Defense-Spieler auf Generationen in der NFL sein, der dann von seinem Team weggetradet wurde, eine Woche nachdem besagter Headcoach dieses Teams gesagt hat, gute Edge-Rusher sind schwierig zu finden, in den Rust Belt geschickt worden, hoch in den Norden, nach Illinois, und jetzt in den, ich glaube Golden State ist es, geschickt worden zu den Los Angeles Chargers, hat da mit Joey Bosa jetzt einen sehr dominanten Edge-Rusher auf der anderen Seite, der von ihm die Aufmerksamkeit weglegen wird. Und ich glaube, dass Khalil Mack zum Ende seiner Karriere nochmal ein absolutes Karrierejahr haben wird und dementsprechend Defensive Player of the Year werden wird.
Das ist ein sehr schöner Guess. War ich sehr kurz davor, das auch genauso
zu machen. Da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, ganz kurz.
Ja, dann Tom, mach mal weiter im Snack-Format. Dann bist du jetzt immer unser Mittelmann.
Immer in der Mitte? Okay. Ich mach's einfach kurz und ich brauche da eigentlich gar nicht viel auszuschmücken. Ich habe Myles Garrett genommen. Myles Garrett ist, glaube ich, eine super Wahl dafür. Kann genauso eintreffen. Myles Garrett ist eine absolute Maschine. Ich meine, wir kennen alle Myles Garrett. Brauche ich nicht zu sagen. Myles Garrett wird Defensive Player of the Year. Rookie nicht.
Ein bisschen zu spät.
Ja.
Ja, kann ich mich anschließen, habe ich auch. Also der easieste Guess hier wäre natürlich jetzt irgendwie wieder TJ Watt oder Aaron Donald oder so zu nehmen, die das ja die letzten Jahre schon immer gemacht haben. Miles Garrett war letztes Jahr schon, also wäre in der Verlosung gewesen, wenn TJ Watt halt nicht irgendwie 22,5 Sacks gemacht hätte. Von daher glaube ich, dass Miles Garrett dies Jahr auf jeden Fall auch sehr gute Chancen hat.
Machen wir gleich weiter mit deinem Offensive Rookie.
Da habe ich tatsächlich überlegt, wen ich nehme. Und oftmals ist es ja so, wenn Quarterbacks eine gute Rookie-Saison haben, dann wären es die Quarterbacks. Aber es gibt im Moment keinen Quarterback, dem ich das zutraue. Und meine Wahl fällt hier in dem Fall auf Chris Olave von den Saints Wide Receiver. Und kann ich auch erklären, ich kann mir vorstellen, dass der in der Saints Offense sehr viele Targets und sehr viele Receiving Yards sammeln wird, dadurch, dass eben Jameis Winston der Quarterback ist, der auch da gut und gerne mal für bekannt ist, die langen Dinger zu werfen und eine Big Play Offense da an den Start bekommt. Und deswegen fällt hier meine Wahl auf Chris Olave.
Grätsch ich kurz dazwischen? Habe ich auch.
Gut, ich nicht.
Ja, dann sag an.
Genau, ich habe mir den auch angeguckt. Ich gehe dieselbe Begründung mit, muss aber sagen, ich habe mir die letzten Offensive Rookies of the Year immer mal angeguckt. Da muss man sagen, dass die wahrscheinlich immer bei einem besseren Team gespielt haben. Die haben das Team wirklich halt direkt besser gemacht. Chris Olave, ja, also ich mache es eben kurz so, ich habe zwei Teams genommen, auch noch, also ich habe zwei Leute gehabt, eine engeren Auswahl über Chris Olave, den hatte ich auf drei. Das sind zum einen Drake London, da sehe ich das Problem aber genauso. Drake London wird der Right Receiver Nummer 1 sein, wird wahrscheinlich, ich sag mal, ganz viele Targets haben, weil der Rest im Receiving Corps halt schlechter ist als Drake London. Der Einzige, der vielleicht ein paar Targets wegnimmt, wird dann Kyle Pitts sein. Selbes Problem, Team wahrscheinlich zu schlecht. Die Falcons werden eins der schlechtesten Teams der Liga sein, deswegen denke ich, dass er nicht der Offensive Rookie of the Year werden kann. Und deswegen gehe ich jetzt nur in mein Team. Selbes Ding, Christian Watson wird glasklar ganz viele Targets geben.
No, ja, was mit euch? No.
Was mit euch? Das ist deutlich klarer, oder es kann deutlich schneller eintreffen als Jerry Jeudy als Offensive Player of the Year, sage ich dir ehrlich.
Christian Watson noch nie in einem NFL-Jersey auf dem NFL-Platz mit NFL-Regeln spielen sehen und disrespectest hier Jerry Jeudy? Was geht los mit dir?
Ich disrespecte nicht Jerry Jeudy. Ich sag nur, es ist wahrscheinlicher, dass Christian Watson Offensive Rookie of the Year wird als Jerry Jeudy Offensive Player of the Year. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Heute Morgen nach dem Aufstehen auf Twitter gegangen und da wurde mir direkt ein Tweet angezeigt von irgendeinem Packers-Reporter, der geschrieben hat, dass Christian Watson das also heute schon wieder bei so ein paar Drills gedroppt hat und dass das wohl schon häufiger vorgekommen ist und dass man da auf jeden Fall ein Auge drauf haben muss. Will ich jetzt nicht sagen, dass es auch in der Saison passiert.
Mir hat heute Morgen ein Vikings-Reporter geschrieben, dass Justin Jefferson jeden Tag betrunken ist.
Wie bitte? Nochmal?
Nein, ich sag ehrlich so, Christian Watson wird also eine der wird die meisten Targets kriegen bei den Packers, weil das Receiving Corp nicht gut ist, aber trotzdem werden die Packers halt insgesamt einen guten Rekord haben und wahrscheinlich in die Playoffs einziehen. Und dadurch ist, also das ist halt mein Case, sag ich dir ehrlich. Und ich meine das auch wirklich ernst. Traylon Burks hatte ich auch im Kopf, aber wenn ich Derrick Henry auf Offensive Player of the Year nehme, kann ich nicht Traylon Burks noch auf Offensive Rookie of the Year nehmen. Und ja, also ich hatte Chris Olave in der Auswahl, aber ich glaube wirklich, Christian Watson hat da sehr gute Chancen.
Alles gut, ist dein Guess. Überrumpelst du uns jetzt auch mit Quay Walker als Defensive Rookie of the Year?
Auf gar keinen Fall. Ich überrumpel euch mit Kayvon Thibodeau.
Das ist kein Überrumpeln, das ist sehr naher Guess.
Natürlich, also Kayvon Thibodeau ist für mich... also Aiden Hutchinson hätte man auch gut nehmen können, ist wahrscheinlich auch der Favorit da drauf, würde ich tippen. Trevon Walker sehe ich nicht und Kayvon Thibodeau ist dann für mich die Wahl, die ich da am liebsten treffe, ohne halt Aiden. Also ich wollte Aiden Hutchinson einfach nicht nehmen. So, einfach nur um wen anders zu haben. Deswegen Kayvon Thibodeau.
Gut, ich mache dann jetzt als neuer Mittelbau einfach mal weiter. Ich wollte ihn nehmen, ich habe ihn auch genommen. Aiden Hutchinson wird Defensive Rookie of the Year. Wird euch beiden nicht schmecken, mir schon. Sprechen uns im Januar. Finn, wer wird dein Defensive Rookie of the Year?
Louis C., nein, Spaß. mein Tag, ich habe tatsächlich auch über die beiden, also mich würde es freuen, natürlich, aber ich gehe da erstmal nicht von aus, tatsächlich. Ich habe halt auch über die beiden nachgedacht, ist aber auch obvious so, wäre auch schlecht, wenn nicht. Aber ich habe mich gegen den Edge Rusher entschieden, tatsächlich, und für Derek Stingley. Ich glaube, dass das... Also er ist ja so ein Cornerback, der gut und gerne auch aggressiv auf Interceptions geht. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn der seine 3, 4, 5 Interceptions fängt und sonst auch grundsolide spielt, dass das auf jeden Fall schon genug sein könnte, um Defensive Player of the Year zu gewinnen. Da habe ich dann auch ihn tatsächlich höher als Sauce Gardner eingeschätzt, weil ich glaube, dass Gardner vielleicht alles in allem auch eine sehr, sehr gute Rookie-Saison haben, also die wird er hundertprozentig haben, aber dass er eher in Form von cooler Coverage glänzt und weniger Interceptions, und ich glaube, dass dann die Interceptions vielleicht ein Argument sein können, weshalb dann Derek Stingley da höher angesiedelt sein könnte.
Also Leute, wenn ihr fleißig diesen Podcast hört, dann wisst ihr auf jeden Fall schon, dass Finn immer gerne Wide Receiver nimmt und immer gerne Cornerbacks auf der Defensive-Seite. Also Finn kann man da sehr leicht durchschauen.
Finn ist ein Fan des Passspiels.
Ja.
Genau. Finn, dann von dir dein MVP. Vielleicht nochmal vorher für alle, die mit der Abkürzung nichts anfangen können. MVP steht für Most Valuable Player, ist also der Spieler, der für sein Team den meisten Wert mitgebracht hat mit seiner Leistung auf dem Platz. Der wertvollste Spieler, kann man es einfach kurz zusammenfassen.
Da bin ich jetzt mal gespannt, wen ihr gleich habt. Ich habe mich gegen Aaron Rodgers entschieden, kann ich schon mal vorne wegnehmen. Ich glaube, dass man bei den Packers merken wird, dass Devonta Adams fehlt und dass eben das Receiving Core ein Fragezeichen im Moment noch ist. Wenn Rodgers dennoch MVP wird, dann muss man ihm halt dicken Props geben.
Für
Aber
die letzten beiden nicht. Für die
ja,
letzten beiden
doch,
nicht,
ja
aber
gut,
nicht
für die
schlecht.
letzten beiden. Da muss man ja auch Props geben, selbstverständlich. Aber wenn er jetzt ohne Devonta Adams noch MVP wird, dann Chapeau. Und ich habe mich tatsächlich für Justin Herbert entschieden. Ich glaube, dass er, also die letzten beiden Jahre von ihm waren ja schon sehr, sehr gut, als er in die Liga gekommen ist. Das Einzige, was bei ihm so ein bisschen das Problem war, halt immer der Rekord, dass der so ein bisschen auch dann das runtergezogen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass die Chargers auch mit einer besseren Defense mehr Siege holen werden, erfolgreicher sein werden. Und dass alleine das da sehr viel für ausmachen kann, dass Justin Herbert im Konsens dann in dem Fall höher angesehen wird.
So, ich mach's kurz. Ich habe auch Justin Herbert. Ich schmück das nur noch ein bisschen aus, um am Ende halt zu sagen, um sagen zu können, ich habe es genau richtig gehabt. Ich sage wieder über 5000 Yards, zwischen 35 und 38 Touchdowns. Auf jeden Fall weniger als 10 Interceptions. Dieses Jahr waren es 15, waren ein bisschen viel. Sagen wir mal, auch viele gegen die Broncos leider. Sagen wir mal 7 oder so zwischen 7 und 10. Und dazu noch drei oder vier Rushing-Touchdowns und dann hast du eine MVP-Saison dahingeschustert, hast einen guten Rekord, kommst in die Playoffs, kommst auch weit in den Playoffs. Und deswegen habe ich mich auch für Justin Herbert entschieden.
Naja, allein dadurch, dass er zweimal gegen Denver und zweimal Kansas City nächstes Jahr verlieren wird, wird er schon mal kein MVP werden.
Alter.
Aber
Wenn du jetzt mit
ja.
Russell Wilson antanzt, ne? Also dann brechen wir das hier ab an der Stelle.
Nee, so overhyped bin ich dann doch nicht auf mein Team. Also ich bin overhyped, aber so overhyped, nein. Ich habe jemanden, wo ich. Der es auch schon öfter mal gewonnen hat, und aber wo es dieses Jahr nochmal eine ganz besondere Brisanz hätte, wenn er es gewinnt, einfach aufgrund der ganzen Sache, wie seine Offseason verlaufen ist. Er war eigentlich schon raus aus der Liga, war dann abgefuckt von ein paar Reaktionen, ist zurückgekommen, hat jetzt diese Big Ball Energy, ich zeig euch allen, was ich kann, und der wird nochmal absolut abreißen, und deswegen wird Tom Brady nächste Saison noch einmal der MVP werden. Und da jetzt bin ich ja wieder nach vorne gerutscht. Ich mache dann auch direkt schnell weiter. Das wird auch unter anderem daran liegen, dass er mit seinen Buccaneers den Super Bowl erreicht. Wir haben jetzt nämlich als nächste Kategorie das Super Bowl Matchup. Und da wird er meiner Meinung nach auf die Buffalo Bills treffen.
Ja, also ich kann schon mal sagen, ich habe genau dasselbe Super Bowl Matchup. Ich habe im AFC Championship Game habe ich die Bills und die Chargers. Im NFC Championship Game habe ich die Rams und die Bucks. Und dann im Super Bowl habe ich genau wie du die Bills gegen die Buccaneers.
Stich zu 50%. Die Bucks habe ich auch. Und auf der anderen Seite habe ich die Chargers. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Chargers auf jeden Fall in den Super Bowl kommen. Generell, glaube ich, kann man sagen, dass in der AFC deutlich mehr Contender als in der NFC sind. Und irgendwie war ich in der NFC war ich von keinem Team so richtig überzeugt. Aber eins muss halt den Super Bowl erreichen. Und da bin ich dann im Endeffekt mit den Bucks gegangen.
Habe ich euch eigentlich irgendwas getan, dass ihr mich so hier leiden sehen wollt in der Saison mit den Chargers?
Ich finde, die Chargers
Nee.
sind ein geiles Team. Ich mag die Chargers
Ist
irgendwie.
so.
Die Chargers waren auch die letzten 2 Jahre ein geiles Team.
Ja, richtig. Aber die haben halt so
Aber
viel
nicht
für
so
die
wie
Defense
jetzt.
gemacht. Also die Defense wird sowas von gut, glaube ich, dieses Jahr. Und
Ja, ich weiß, ich verdränge das aktiv, okay?
ich finde es auch gut,
also
dass
es kann
keiner von uns die
natürlich.
Chiefs so weit sieht.
Richtig. Es kann auch natürlich sein, die AFC West ist halt stacked, ne? Dass die Chargers irgendwie Vierter in der Division werden. Das glaube ich aber nicht. Aber
Nee.
deswegen sitzen wir hier und machen gerade die Way too early Predictions, weil wir eh nicht wissen, was passieren wird.
Damit es auch noch mal viel lustiger ist, wenn man darauf reagiert. So, Finn, wer spielt denn bei dir die schlechteste Saison und kriegt den First Overall Pick?
Ja, da bin ich mit den Bears gegangen. Ja, also ich habe mir die Teams angeguckt und irgendwie bei jedem Team hat man ja so ein bisschen das Gefühl, die sind besser geworden, immer, egal was sie machen. Aber bei den Bears habe ich das Gefühl, die könnten ziemlich schlecht sein.
Tom?
Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe wieder zwei Teams aufgeschrieben, wo ich denke, das sind die beiden schlechtesten. Das sind bei mir die Houston Texans und die Atlanta Falcons. Wenn ich mich jetzt spontan entscheiden müsste, wären es bei mir die. Boah, die Texans haben letztes Jahr so komische Spiele gewonnen, wo man das gar nicht dachte. Ich glaube, dieses Jahr, also die schaffen das nicht normal. Deswegen sind die Texans bei mir schlechtestes Team und die Falcons das zweitschlechteste. Und das ist halt auch der Grund, warum Drake London niemals Offensive Rookie of the Year werden könnte.
Ja, ganz schnell und einfach gehe ich mit. Houston, einige clevere Sachen trotzdem gemacht in dieser Offseason, aber halt noch lange nicht an dem Punkt, dass ich sage, dass sie wieder zurück sind irgendwie. Und für Houston aber vielleicht gar nicht mal das Schlechteste, weil die sich ja ganz offen kommuniziert in einem Rebuild befinden und da ist ein First Overall Pick eigentlich mit das Geilste, was dir passieren kann. Zumindest wenn du von da an in die Zukunft guckst, wenn du zurückguckst, blickst du natürlich auf eine beschissene Saison, aber. Ja, Houston, wir haben ein Problem, es tut mir leid. First Overall Pick an die Texans. Jetzt werde ich gleich wieder zumindest Diskussionen wahrscheinlich mit einem, vielleicht auch mit euch beiden anfangen. Weil ich weiß, dass einer von euch Fan von diesem Spieler ist. Wir kommen jetzt nämlich zu der Kategorie, welcher Quarterback
Sagt der
zuerst gebencht
Markus.
wird. Nee, der Markus ist es nicht geworden. Es ist der Olle Mitch geworden bei mir, Mitch Trubisky. Ganz einfach, weil ich habe hier in Klammern stehen, weil Darnold gar nicht erst spielen wird. Ich glaube nicht, dass Sam Darnold für die Panthers als Starting Quarterback in die Saison geht. Ich glaube, da wird sich noch was tun. Sonst wäre Sam Darnold bei mir gewesen, aber ich glaube, der geht gar nicht erst in die Saison. Deswegen nicht Sam Darnold und Mitch Trubisky hat einfach das Problem, dass er einen First-Round-Pick bei sich im Rücken sitzen hat. Und wenn da mal zwei, drei Spiele dabei sind mit einem okayen, aber nicht krass guten Roster bei den Steelers, wenn da zwei, drei Spiele dabei sind, wo es nicht so läuft. Wird ganz schnell medial der Aufschrei nach Kenny Pickett groß werden. Und deswegen glaube ich, werden die Steelers, du kannst halt nicht Kenny Pickett, also kannst schon, aber eigentlich nur, wenn du so ein Team bist wie Kansas City, die halt erfolgreich spielen, kannst du halt dir erlauben, deinen First-Round-Pick Quarterback ein ganzes Jahr lang zu benchen. Deswegen glaube ich, dass Mitch Trubisky erst Quarterback ist, der gebencht wird.
Ja, also ich hab Sam Darnold trotzdem aufgeschrieben. Sam Darnold, also falls er spielen sollte, ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, dass wir dann wieder, keine Ahnung, vielleicht PJ Walker sehen oder und Chuba Hubbard in Woche 9. Ja, also der ist bei mir die klare Nummer 1. Danach habe ich Geno Smith aufgeschrieben, weil ich denke, dass mit Drew Lock immer noch jemand dahinter steht, der sich was beweisen könnte, wo die Seattle Seahawks etwas sehen könnten. Deswegen Geno Smith, falls er in die Saison geht als Starter, wird Drew Lock ganz sicher auch seine Spiele bekommen, falls sie nicht noch was tun auf der Quarterback-Position. Und sonst von etwas, ich sag mal, klareren Quarterbacks Nummer 1 habe ich noch jemanden aufgeschrieben, den ich mir vorstellen könnte, der auch noch gebencht wird. Und das könnte sein, auch wenn es dann ein Eingeständnis wäre für die Franchise, dass sie Scheiße gebaut haben. Carson Wentz, du hast mit Sam Howell, meinem Lieblings-Rookie-Quarterback, und mit Tyler Heinicke, also ich sag mal, es sind trotzdem zwei Quarterbacks, die du spielen lassen könntest, wenn Carson Wentz Blödsinn macht, was er letztes Jahr auf jeden Fall getan hat, was ich mir vorstellen könnte, was er dieses Jahr auch tut. Deswegen habe ich Darnold, Geno Smith und Carson Wentz.
Ja, Finn, bevor du, würde ich noch mal kurz einhaken. Ich habe die Seahawks hier gar nicht in Erwägung gezogen, weil ich einfach glaube, dass Geno Smith nicht im September der Starting Quarterback sein wird, sondern dass das bis dahin Drew Lock ist oder wer anders. Und ich glaube, egal wer von den beiden das ist, Drew Locks oder Mr. X, wahrscheinlich ja Baker Mayfield, wenn es ein anderer wird, dann wird derjenige die Saison durchspielen, weil Seattle gar nicht in diesem Fenster ist, dass sie sagen, wir müssen jetzt krampfhaft Spiele gewinnen.
Das
Vielleicht ist
stimmt.
es für Seattle sogar besser, deswegen hatte ich das jetzt nicht gemacht. Aber es ist auf jeden Fall, wenn sie mit Geno Smith in die Saison gehen, dann ist er auf jeden Fall definitiv ein Kandidat. So,
Genau.
Finn,
Ja, ich habe auch
Stage
Sam
is yours.
Darnold. Ist halt die obvious Lösung so. Ich glaube, dass Darnold, wenn er spielt, als erster gebencht wird. Alternativ, ich habe damals da, glaube ich, schon drüber gesprochen, als sie den verpflichtet haben, habe ich Daniel Jones aufgeschrieben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn Daniel Jones nicht performt, dass dann Tyrod Taylor relativ fix übernehmen wird. Tyrod Taylor, ein völlig solider Quarterback, so, der wird dann auf jeden Fall Daniel Jones vertreten. Ist jetzt kein Quarterback, mit dem die Giants direkt besser werden, aber wenn Daniel Jones halt nicht die Lösung ist und die das dann auch mitten in der Saison merken werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch dann dazu führt, dass die Giants sich auf die Suche nach einem neuen Quarterback begeben müssten. Ja, und wollen wir direkt weitermachen?
Gern. Also die nächste Kategorie ist jetzt, welcher Coach fliegt als erstes, entweder während der Saison oder am sogenannten Black Monday, dem ersten Montag nach der Saison, wo die Trainer, die nicht die Leistung gebracht haben mit ihrem Team, die sie bringen sollten, dann relativ zeitnah ihren Job verlieren, leider.
Ist
Finn,
ein No-Brainer, oder?
Ja,
wer
ich
muss bei
mache mir
dir aufs
jetzt, glaube ich,
Arbeitsamt?
keine Freunde. Wobei, vielleicht mache ich mir Freunde bei den Pandas-Fans. Vielleicht gibt es ein paar Pandas-Fans, die das auch begrüßen würden. Denn ich glaube, dass Matt Rhule als erstes fliegt. Generell gibt es kaum Kandidaten, finde ich, die, wo man in Erwägung ziehen könnte, dass sie relativ früh fliegen. Weil es halt relativ viele neue Headcoaches gibt. Oder relativ alte Verdiente, die halt niemals entlassen werden, wie, keine Ahnung, bei den Commanders, so ein Ron Rivera oder so, der wird halt nie entlassen, glaube ich, egal wie die performen so. Deswegen glaube ich, dass Matt Rhule da auch die offensichtliche Lösung ist.
Ja, also
Ja.
habe ich auch. Ist ein No-Brainer für mich, Matt Rhule. Und das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe von den Alteingesessenen auch mal überlegt, wenn ich da als erstes rausschmeißen würde. Und bei mir wäre es auf jeden Fall Ron Rivera. Hat zwar vor, ich meine, 2 Jahren die Division gewonnen, aber auch, glaube ich, mit einem 7-9-Rekord oder so. Was halt überhaupt nicht mehr für ihn spricht. Also früher bei den Panthers, na klar, super Arbeit geleistet. Aber wenn ich jemanden hätte, also von den Alteingesessenen haben würde, den ich rausschmeißen könnte, dann wäre es von den Leuten, die gerade in der NFL einen Coaching-Job haben, Ron Rivera.
Ich glaube, Ron Rivera ist halt ein schwieriges Beispiel für, der ist safe im Sattel, weil er A noch nicht so lange dabei ist. B ist der von den Panthers halt, der hat die mit einer 15-1-Saison in den Super Bowl geführt, ist 2 Jahre später trotzdem entlassen worden. Und C kann es halt bei den Commanders relativ zeitnah auch sein, dass die einen Regimewechsel haben mit einem Owner, und dass der dann seinen eigenen Head Coach haben möchte. Das kann auch sein, bei der ganzen Kacke, die der Kollege Snyder da abzieht. Aber das ist ein Thema, das einen ganzen eigenen Podcast füllen könnte, was da abgeht. Ich glaube, so ein besseres Beispiel, das ich genannt hätte, wäre vielleicht Pete Carroll gewesen. Ich glaube, der wird nicht entlassen werden. Oder ein Mike Tomlin. Ich glaube, die können
Genau.
auch 0 und 17 jetzt gehen, beide. Die würden nicht entlassen werden. Zumal ich bei einem Pete Carroll ja auch davon ausgehe, zumindest ich, dass es auch seine letzte Saison wird. Das ist aber keine Entlassung, deswegen habe ich ihn hier nicht aufgeführt und ich gehe mit euch mit. Wir machen drei gewinnt in dem Fall. Matt Rhule wird der erste Trainer, der entlassen wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, noch eine Reißleinenziehung während der Saison.
Ich auch.
Aber das.
Ja, da bin ich jetzt auch von ausgegangen, dass er nicht die Saison durchsteht.
Ja, muss man gucken. Er ist auf jeden Fall seriöser als Urban Meyer. Also aus Unseriosität wird er wahrscheinlich nicht entlassen werden während der Saison. Mache ich mal schnell weiter mit der nächsten Kategorie. Und zwar ist die nächste Kategorie eine sehr spannende, wie ich finde. Und zwar ist es von unseren drei Teams, den Denver Broncos, den Green Bay Packers und den Minnesota Vikings, welches Team hat den besten Rekord? Und ich würde jetzt gerne meine Broncos hier nennen. Ich kann es aber nicht. Ich kann aber auch nicht die Vikings nennen, weil ich glaube, dass die Vikings ihre Division nicht gewinnen werden. Und dann gibt es nur noch einen Kandidaten. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Ich glaube, die Green Bay Packers werden von unseren drei Teams den besten Rekord haben.
Also die Glückwünsche würde ich ja gerne annehmen, wenn es schon feststehen würde. Aber also mir ist gerade aufgefallen, ich habe einen Fehler gemacht bei unserer Vorbereitung. Ich habe von allen Teams den besten Rekord aufgeschrieben. Das kann ich mal eben sagen. Da habe ich die Bucks und die Bills, die bei mir beide in den Super Bowl kommen. Da habe ich 3 Niederlagen am Ende. Also ich habe mir die Spielplanung geguckt und das kam dabei raus bei den beiden. Von unseren Teams, also bei den Packers weiß ich das. Das habe ich schon mal durchgetippt. Da habe ich Ich habe das zweimal durchgetippt. Einmal hatte ich 4 Niederlagen, einmal hatte ich 5 Niederlagen. Also, ich gucke mir mal eben kurz den Spielplan von den anderen beiden an. Und bei den Vikings habe ich jetzt schon mehr Niederlagen als bei den Packers. Und bei den Broncos habe ich. Ja, also müssten. Also, ohne jetzt die Packers so hochjubeln zu wollen, die Packers müssten in Normalform am Ende der Regular Season besseren Rekord haben als die Broncos und die Vikings.
Dann gehe ich nochmal fix rein, dann gesse ich jetzt auch mal die Buccaneers, ja. Ich gehe mit den Buccaneers mit fürs Team, was den besten Rekord haben würde, insgesamt.
Boah, ich glaube, ich gehe nicht mit den Buccaneers. Aber mit wem ich gehe, Bills ist ein guter Guest tatsächlich, glaube ich.
Ja, ja, was man sagen muss, ich finde, die Bills haben einen schweren Schedule, aber ich finde, im Moment sind die für mich das beste Team der NFL vom Kader her. Und deswegen, also ich glaube schon, dass die nicht mehr als 3 Niederlagen kriegen würden.
Ja, also ich glaube Chargers nicht, weil die haben halt eine heftige Division, da werden die schon ein paar Spiele verlieren, glaube ich. Heißt natürlich nicht, dass sie in den Playoffs nicht trotzdem weiter oder weit kommen können. Ja, deswegen unsere drei Teams, so ja, ich hätte auch gerne die Vikings genommen. Und wenn die Vikings am Ende tatsächlich den besten Rekord haben, bin ich der Erste, der sagt, wundert mich nicht, aber ich muss halt hier auch leider mit den Packers gehen.
Was hast du bei den Vikings für einen Rekord am Ende? Hast du das ausgetippt?
Boah, ich habe es nicht ausgetippt, aber so ad hoc würde ich jetzt sagen 10-6, 9-7, so. Mhm. Aber 10-6, glaube ich, können realistisch sein.
Du meinst 10-7?
10-7, sorry, ja.
Stimmt. Aber was man sagen muss, die haben ja auch letztes Jahr viele Spiele, wenn die verloren haben, wirklich sauknapp verloren und halt mega dumm.
Jetzt fütter ihn doch nicht damit. Das ganze Jahr mussten wir uns das anhören.
Ja, mich würde es auch nicht wundern. So. Warum? Also die Vikings sind ja kein schlechtes Team gewesen letztes Jahr. Also
ich sag mal so, wenn die Vikings am Ende, warum auch immer, wenn die 13 Siege holen und die Packers gewinnen 12, dann würde mich das jetzt nicht komplett aus den Satteln ziehen. Auch wenn das natürlich dann...
Nein, um Gottes Willen.
Also das wäre schon so das Optimalszenario, was, glaube ich, der Fall sein könnte. Da gehe ich jetzt mal nicht von aus.
Genau, und man muss auch sagen, letztes Jahr waren die Vikings wahrscheinlich das dümmste Team in der ganzen NFL, wie die im Spiel dann gecallt haben und wie die Spiele einfach aus der Hand gegeben haben.
Richtig.
Ich denke mal, grundsätzlich kann man sagen, dass vom Talent im Team unsere drei Teams gleich auf eigentlich sind. Also ich würde da jetzt keins sagen, wo ich sage, das ist krass vor den anderen oder das ist krass hinter den anderen. Du hast bei dem einen die Position kranker besetzt, bei dem anderen die, ich denke mal, Denver, Packers und Vikings pendelt sich alles so auf einem Level ein und dann kommt es halt mit dem Schedule und deswegen sehe ich halt auch Denver nicht vorne bei den drei Teams, einfach weil du halt die AFC West hast, die halt krank stacked ist und ihr habt halt, will ich jetzt nicht hart formulieren, aber gefühlt 4 Freilose so gegen Chicago und gegen Detroit. Deswegen, das hat Denver halt in ihrer Division nicht. So. Die nächste Kategorie, die Finn jetzt eröffnet, ist der erste Blockbuster-Trade während der Saison. Also ein Spieler, der als absoluter Superstar geht, der auf einmal von seinem Team zu einem anderen Team getradet wird. Bis Woche 9 ist es, glaube ich. Ich glaube, das ist immer noch Woche 9, auch mit dem neuen Spielplan. Ist es auf jeden Fall nicht die ganze Saison. Es gibt Mitte der Saison eine Deadline. Bis dahin ist es möglich. Ich habe jetzt in meinem Fall nur gesagt, wer überhaupt weggetradet wird. Auch nicht. Ich habe jetzt auch kein Team bestimmt und keine Woche.
Habe ich auch so.
Ja.
Gut. Dann, Finn, wer ist dein Blockbuster-Trade-Kandidat?
Also erstmal finde ich, das ist eine sehr spannende Kategorie. Und ich glaube, das, was man hier sagen kann... Wo weißt du das?
Ich kenne dich, oder was?
Ja, warte. Also erstmal, glaube ich, kann man sagen, dass wenn ein Blockbuster-Trade erfolgen wird, dann wird es halt auf jeden Fall nicht von irgendeinem Team sein, die erfolgreich sind und die gewinnen, weil das wird nicht passieren. Wenn ein Trade erfolgt, dann von einem Team, was halt scheiße ist, wo aber dennoch ein Starspieler unterwegs ist, der dann halt weg will. Und deswegen bin ich hier mit DK Metcalf gegangen. Der von den Seahawks weggetradet wird, weil er keinen Bock mehr darauf hat, da mit dem Rebuild irgendwie am Start zu sein. Der will halt gewinnen, der will einen neuen Vertrag unterschreiben und deswegen glaube ich nicht, dass er bei den Seahawks noch sein wird am Ende der Saison.
Also ich habe mir zum Glück wieder 3 Leute aufgeschrieben. DK Metcalf war dabei. Selbe Begründung wie du. Eigentlich ist klar, dass das dieselbe Begründung ist. Wenn ein Team scheiße ist und du ein Starspieler bei dem Team bist, dann hast du keinen Bock, so lange zu warten. Ist klar. Der andere ist dann Tyler Lockett. Selbes Team. Auch immer noch ein Starplayer. Vielleicht mittlerweile ein kleines Stück unter DK Metcalf gerutscht, auch wenn die letzte Saison wieder schon ziemlich gut war. Und er mein Fantasy-Team auf jeden Fall gut bis ins Halbfinale geführt hat. Und dann der dritte, also meistens sind es halt wirklich Wide Receiver und deswegen habe ich als dritte Person noch Scary Terry aufgeschrieben, also Terry McLaurin bei den Commanders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so super erfolgreich sein werden und Terry McLaurin könnte jemand sein, der dann sich auch mal von Washington verabschiedet.
Ich habe dieselbe Begründung, aber bin vom Spieler her in eine ganz andere Richtung gegangen, weg von Wide Receivern. Und das hängt unmittelbar mit meinem vorletzten Take zusammen, nämlich welcher Trainer entlassen wird während der Saison. Und ich kann mir vorstellen, dass im Zusammenhang mit einer möglichen Matt Rhule-Entlassung während der Saison oder auch wenn das Team generell einfach realisiert, okay, Matt Rhule ist nicht mehr unser Trainer nach diesem Jahr und wir müssen jetzt nicht dafür alles geben, dass der hier mit der Mannschaft noch Siege einfährt, dass Christian McCaffrey, schon seit Jahren gehandelt, ein sehr guter Kandidat ist, um zu einem anderen Team getradet zu werden, auch wenn er immer mal wieder Verletzungsprobleme hat. Es wird immer noch genug Teams geben, die für einen passenden Preis ihn nehmen würden. Und zwar, glaube ich, ohne lange zu überlegen. Und als Carolina, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht noch Zweit- und Drittrunden-Picks, also Tag-2-Picks dafür zu bekommen. Ich glaube, Tag-1-Picks wirst du für ihn nicht mehr bekommen, einfach aufgrund seiner Verletzungshistorie. Dann hast du vielleicht gutes Kapital, um aufzubauen, weil das muss man ja auch zu den Panthers sagen. Die müssen eigentlich ein Rebuild machen, aber die haben gefühlt kein Draft-Kapital. Oder hatten es die letzten Jahre nicht und können deswegen jeden Pick extra gebrauchen. Und deswegen ist mein Blockbuster-Trade-Kandidat während der Saison Christian McCaffrey. Halte es aber auch sehr realistisch, die Kandidaten, die ihr gesagt habt. Und dann ist es jetzt an mir, die letzte Kategorie anzufangen. Und zwar, welches Team, in dem Fall wieder von unseren dreien, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt schon wieder alle Teams gemacht hast, Tom?
Nee, unsere habe ich.
Unsere drei, blamiert sich zuerst. Das kann sein, dass Aaron Rodgers wieder einen Fuß in die Kamera hält. Das kann eine peinliche Niederlage sein. Keine Ahnung, das kann sein, dass das die weißen Trikots mit den roten Leibchen gewaschen werden und die Mannschaft jetzt in Pink spielen muss. Das kann alles sein. Finn, es tut mir leid. Ich muss das einfach machen. Ihr spielt in Woche 3 gegen Detroit.
Ja, habe ich auch.
Und ich sehe euch nicht gewinnen. Ich sehe euch verlieren zu Hause und das ist für mich dann schon recht blamabel, wenn man sich anguckt, was die Ambitionen sind. Und du brauchst gar nicht jetzt so den Kopf schütteln. Erinnern wir uns an die letzte Saison, ne? Und deswegen ist das mein Take, weil bei Denver und bei Green Bay, allein sportlich gesehen, dauert es halt noch mehrere Wochen, bis sie gegen irgendein Team spielen, wo ich sagen würde, da wäre eine Niederlage halt wirklich eine krasse Enttäuschung. Ich glaube, bei Denver wäre das erste wirklich sogar Jacksonville. Die Packers spielen in Woche 2 gegen Chicago, aber zu Hause, das sehe ich dann halt auch nicht. Und deshalb habe ich die Vikings Woche 3 Niederlage gegen Detroit.
Also ich mache mal direkt weiter. Ich habe mich sehr gefreut, als du direkt die Vikings genannt hast. Und wie gesagt, ich habe geschrieben, entweder in Woche 3 gegen die Lions holt ihr euch eure obligatorische Niederlage gegen die Lions ab oder ihr verliert halt in Woche 5 zu Hause gegen die Bears. Eins von den beiden verliert ihr eh. Und deswegen habe ich euch auch genommen. Und wie gesagt, Denver, das war der Grund, spielen erstmal gegen Teams, die, wenn sie da verlieren, dann ist es nicht unbedingt eine Schande, sondern erst in Woche 7 gegen die Jets, in Woche 8 gegen Jacksonville. Und bei den Packers glaube ich einfach nicht, dass die in den ersten, also die spielen in Woche 2 schon gegen die Bears. Kann mir nicht vor, also die Packers verlieren nicht zu Hause gegen die Bears, niemals. Wenn das passiert, dann drehe ich durch. Und deswegen entweder die Vikings holen sich wieder ihre blöde Niederlage zu Hause gegen die Lions oder zu Hause gegen die Bears ab.
Wobei, und ich hoffe, ich call das jetzt nicht mit dem Take, es wäre für Denver schon blamabel, wenn sie Woche 1 gegen Seattle verlieren. Wenn Drew Lock die Broncos empfängt und die dann verlieren, das wäre schon blamabel. Ich sehe es aber nicht, deswegen habe ich das jetzt hier nicht mit reingenommen in diesen Take. Und ich hatte auch keinen Bock, mein eigenes Team zu bashen.
Das wäre auch schlecht, wenn ich. Ja.
In welche Richtung teilst du jetzt
aus? Also ich kann meine Notiz mal vorlesen, die heißt wie letztes Jahr. Und das sind dementsprechend für mich die Packers. Weil, wer hat letztes Jahr die erste blamable Niederlage kassiert? Die Packers. Woche 1 gegen die Saints haben die wie viel verloren? 30-3 oder so, ist in meinen Augen letztes Jahr die erste Blamage gewesen. Natürlich brauchen wir nicht darüber reden, dass die Vikings-Niederlage gegen die Lions auch blamabel ist, aber das war halt recht spät in der Saison. Und deswegen habe ich die Packers aufgeschrieben, nicht nur weil ich es glaube, sondern auch weil ich es hoffe. Weil wir wissen ja, dass die Vikings und die Packers in Woche 1 direkt aufeinandertreffen.
Und du glaubst jetzt ernsthaft, dass die Packers so hoch in der ersten Woche gegen die Vikings verlieren und das dann zu einer Schande wird?
Ich hoff's. Also mein Tag hier beruht auf Hoffnung und nicht auf Glauben.
Also machst du keine way too early predictions, sondern way too early hopes.
In dem Fall ist das so, aber was soll ich dir sagen? Soll ich jetzt predikten, dass die Vikings in Woche 2 gegen Detroit verlieren oder was? Also das wird halt nicht passieren dieses Jahr. Spiel da gehe ich fest von aus. Oder in Woche 3, sorry. Aber ich, kann mir jetzt hier nicht die Vikings ans Bein binden. Das ist einfach nicht möglich.
Ja, das ist richtig, das kannst du nicht, das musst du auch gar nicht. Es ist ja dein Take, nicht unser Take. Und damit wär's das von den Takes. Damit wär's das auch für die Folge. Ich hoffe, wir konnten euch damit ein bisschen unterhalten. Schreibt uns auch gerne eure Takes, das würde uns auch sehr interessieren. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bewertet uns auch gerne weiter fleißig. Da immer vielen Dank für euer Feedback. Da freuen wir uns sehr drüber, auch weil es auch sehr gut ausfällt. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Gibt's von eurer Seite noch was, Jungs?
Ja, ne, also, wie immer. Kommentieren, liken, bewerten. Ansonsten.
Genau. Was ich noch sagen kann für alle NFL-Fans, heute Nacht um 12:30, falls ihr das heute noch hört, ist The Match. Da spielen Tom Brady und Aaron Rodgers in einem Golfmatch gegen Patrick Mahomes und Josh Allen. Läuft auf The Zone, also über The Zone auf Eurosport 2. Könnte man sich, wenn man ein kleiner golf-affiner Fan ist und ein NFL-affiner Fan ist, mal reinschalten. Also nur ein kleiner TV-Hinweis. Ansonsten wäre es das für die Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Tschö.
Ciao.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.